redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft mit frischen Meldungen aus der Welt der Wissenschaft und Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Wir müssen eine Sache vorab klären. Chinesische Raumstation wird über Ostern zur Erde stürzen. Florian, werden wir alle sterben?
Natürlich werden wir alle sterben, aber vermutlich nicht an Ostern durch die Raumstation.
Wir werden nicht an einer Raumstation sterben. Warum nicht?
Ja, also erstens mal ist also dieses Ding, das abstürzt, ist Tiangong 1. Mhm. Ja? Und die gibt seit 1996, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß nicht, ob irgendwann um den Dreh rum haben die das. Nee, 2011 ist sie gestartet worden, diese Raumstation, war die erste chinesische Weltraumstation. Dann sind da zweimal Astronauten hingeflogen von China, haben halt das gemacht, was Astronauten in so Stationen machen.
Nur zweimal?
Ja, das war, also sind bis 2011 bis 2013 gab es halt zwei bemannte Missionen dorthin. Und nach 2013 ist sie auch nochmal 3 Jahre weiter genutzt worden, halt remote, quasi so halt als Erdbeobachtungssatellit oder irgendwie sowas. Mhm. Und 2016 ist jetzt schon Tiangong 2 im Weltall, also die haben schon eine neue Raumstation. Und gleichzeitig mit der neuen Raumstation haben sie dann auch bekannt gegeben, dass sie keinen Funkkontakt mehr zur alten Raumstation haben. Was halt blöd ist, weil dann kann man das Ding nicht mehr steuern. Mhm. Und Raumstationen muss man steuern, weil die Raumstationen, die sind halt nur so wie die ISS und eben auch Tiangong 1, die sind alle nur so 400 Kilometer von der Erde entfernt. Da ist halt noch, da ist zwar schon Weltraum.
Aber zu viel Gravitation,
ne? Ja, nicht so viel, ja, die Gravitation, die ist überall. Also da, wenn du die Gravitation von der Erde nicht mehr haben willst, dann musst du schon wirklich weit wegfliegen. Mhm. Nee, das Problem ist nicht die Gravitation, die ist dort oben mehr oder weniger identisch mit der hier unten. Also die 400 Kilometer machen da nichts aus. Was das Problem ist, ist die Atmosphäre. In 400 Kilometer Höhe ist noch ein bisschen Atmosphäre übrig, Restatmosphäre.
Und also das macht nicht Reibung so, dass und bremst das Ding ab.
Genau, also du kannst das irgendwie nicht mehr ausstrecken und atmen oder sowas natürlich, aber ein bisschen was ist noch übrig und das führt halt dazu, dass die absinkt. Deswegen muss die ISS auch regelmäßig angehoben werden. Ja? Also jedes Mal, wenn da an der ISS irgendwie so ein Ding andockt, der Soyuz-Kapsel oder eins von den Versorgungsraumschiffen, die geben dann immer noch mal ein bisschen Schub und schuppen das Ding ein bisschen wieder nach oben. Und das müsste man halt mit der Tiangong 1 auch machen. Oder wenn man es halt nicht mehr machen will, dann so wie die Mir halt gezielt irgendwo abstürzen lassen. Ja.
Aber um das gezielt zu machen, brauchst du halt wieder Funkkontakt.
Genau. Und deswegen gibt's das nicht. Und deswegen ist die halt seit 2016, macht die halt, was auch immer sie macht. Also sie folgt den Naturgesetzen im Wesentlichen. Mhm. Und diese Naturgesetze führen sie halt jetzt, haben sie jetzt schon so nah an die Atmosphäre rangeführt, dass halt jetzt wirklich langsam Ende ist. Ja, also man kann sowas natürlich nicht exakt vorhersagen. Das ist halt das Problem, wenn du es nicht steuern kannst. Du kannst das Ding von der Erde aus beobachten, machen auch alle Raumstationen. Also du kannst es mit Radar anpingen und dann weißt du halt, wo das Ding gerade ist. Und siehst halt, ja, die kommt immer näher und immer näher und immer näher. Wenn du das irgendwie prognostizierst, dann siehst du halt, dass es jetzt ungefähr so am Osterwochenende, ja. Also das letzte Mal, ich kann mal kurz klicken, wie die aktuelle Prognose aussieht. Das letzte Mal war die Prognose zwischen 30. März und 2. April. Und jetzt sind wir bei, hier vom Morgen des 31. März bis zum Nachmittag des 1. April ist jetzt die aktuelle Prognose für den Absturz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es am Ostersonntag dann passiert.
Fallen dann da auch Trümmer auf die Erde oder verglüht das Ding komplett?
Das ist auch etwas, was man einerseits fix weiß, andererseits nicht fix weiß. Also natürlich, die ganze Raumstation, das ist schon ein ordentliches Ding. Also jetzt nicht so groß wie die ISS. Die ISS ist ja wirklich groß. Tiangong 1 ist so wie ein Autobus im Wesentlichen, aber den will man auch nicht auf dem Kopf haben, wenn man es vermeiden kann. Mhm. Hat, glaube ich, 8 Tonnen das Ding, wenn ich mich richtig erinnere, um den Dreh rum muss es haben. Aber natürlich, da ist auch viel Zeug dabei, was halt dann verglühen wird, was abfällt, so das Ding bricht auseinander. Es wie gesagt, Teile verglühen, aber es sind auch viele kompakte Teile mit dabei, die sich halt dann nicht auflösen. Das heißt, da ist durchaus damit zu rechnen, dass von den 8,5 Tonnen so 40% schätzt man, bleibt übrig, ein Stückwerk, das dann eben tatsächlich am Ende auf die Erde runterkommt. Und auch hier kann man jetzt nicht exakt vorhersagen, wo genau das passiert. Also zumindest nicht bis kurz vorher. Dann kann man sagen, da gibt's halt diesen Korridor, wo das Ding runterkommt. Aber man kann auf jeden Fall fix sagen, wo es nicht runterkommt. Und das ist überall, wo man nördlich als 43 Grad nördliche Breite oder südlich als 43 Grad südliche Breite ist. womit Deutschland schon mal raus ist.
Ach ja, und dann werden wir ja nicht
Österreich alle auch. Österreich auch und die Schweiz auch, also alle deutschsprachigen Hörerinnen und Hörer, sofern sie nicht irgendwo auf Osterurlaub in Italien sind, also südliches Italien, Spanien, Balkan und so weiter, irgendwie Maghreb, so Afrika, Türkei und so weiter, dort kann schon was runterkommen, aber wie gesagt, das ist also man hat dann noch halt irgendwie Mittelamerika, Südamerika, komplett das südliche Asien, komplett Afrika, Australien, die Hälfte von Nordamerika. Das liegt alles quasi in dieser Zone.
Das heißt, aber wir haben eine Chance, dass Trump von einem Trümmerteil erschlagen wird.
Ja, das aber wenn da gibt's vermutlich das.
Sie ist gering, aber es ist eine Chance.
Ja, aber das, wie gesagt, das sind vermutlich noch sehr viel mehr Sachen, die dem zustoßen könnten, als das ist diese Trümmerteile. Vor allem, wenn er dann irgendwie vom chinesischen Weltraummüll erschlagen wird, dann haben wir einen Weltkrieg auch noch gleich. Also, das müssen wir auch nicht haben.
Stell dir aber bitte mal diese Schlagzeile vor. Herrlich.
Ja, jedenfalls, also wie gesagt, das ist, dann musst du denken, also wir haben ja die Erde, der Großteil der Erde ist ja mal, ist Ozean, der Großteil von dem, was kein Ozean ist, ist unbewohnt und so weiter. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der so ein Ding auf dem Kopf liegt, die ist so gering, also da gibt es ganz andere Sachen, über die du Sorgen machen kannst, ist auch bis jetzt noch nie vorgekommen, also es gibt keinen Fall, wo irgendjemand von irgendeinem Weltraumdrum erschlagen worden ist, also vor allem das ist jetzt auch nicht so, wenn sowas runterkommt, ist auch nicht vergleichbar mit einem Asteroideneinschlag zum Beispiel, ja, weil so ein Asteroid, der kommt da mit einigen Dutzend Kilometern pro Sekunde an, Weltraummüll mit irgendwie paar 300 km/h oder sowas. Also der ist halt wesentlich langsam. Also das fällt halt runter, wie halt so, keine Ahnung, ein Flugzeugabsturz oder sowas in der Art. Ja, also da gibt's jetzt keine Tsunamis, keine Riesengraterexplosionen oder sonst irgendwas. Also man muss schon wirklich sehr, sehr, wenn man, ich kann mir nicht vorstellen, das wäre wirklich, ich überlege gerade irgendwie einen Vergleich, wie wahrscheinlich das ist, aber fällt mir nichts ein, was wirklich extrem unwahrscheinlich ist.
Sind also schon mehr Menschen vom Blitz erschlagen worden als
Auf jeden Fall. Also wenn du kannst dir problemlos Sorgen machen, dass du im Ostereiersuchen vom Blitz erschlagen wirst. Ja, okay. Oder am Glatteis ausrutscht oder was auch immer.
Wie kann das denn überhaupt passieren, dass der Funkkontakt abreißt? Ist das Schlamperei oder ist was? Also solche Systeme baut man doch so redundant, würde ich denken, dass gerade sowas nicht passieren kann.
Das ist eine gute Frage. Da müsstest du seriöserweise jemanden fragen, der sich deutlich mehr mit Raumfahrt auskennt als ich. Kaputt gehen kann immer was, vor allem im Weltall. Und das war, wie gesagt, die erste chinesische Raumstation. Also da kann es durchaus sein, dass halt irgendwie das noch nicht so war, wie es alles sein sollte, dass einfach irgendwas kaputt geht. Gehe nicht davon aus, dass da jetzt irgendwie ein düsteres Motiv oder sonst irgendwas dahinter steckt, also dass sie absichtlich den Funkkontakt zerstört haben und da irgendwas zu machen, weil nee, so blöd sind die Chinesen auch nicht. Also ich kann das wirklich nicht sagen, was. Also ich nehme an, wir hatten bei den Europäern auch das große Umweltsatellit, wie heißt der nochmal?
Umwesat, keine Ahnung.
Nee, Envisat, fast richtig. Hey. Ja.
Also, ich habe es eingedeutscht.
Das war auch so ein Ding, also Envisat, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle finde in meinem Blog, das war ja auch so ein Fall, das war auch eins dieser riesigen Dinger, die man eigentlich heutzutage gar nicht mehr baut, heute baut man eher so kleine schlanke Satelliten quasi und nicht mehr diese riesigen, wie soll ich sagen, das Schweizer Messer,
das eierlegende Wollmilchsau,
genau, die hat alles gehört, das Wollmilchsatellit. Ja. Und das hat halt irgendwie, das war halt irgendwie, das der war so groß wie ein Autobus und sowas, ja. Also das macht man jetzt nicht mehr heutzutage sowas. Aber das Teil, ich probiere jetzt, ich fasel noch ein bisschen vor mich hin, bis ich den Link gefunden habe. Nee, aber der ist halt auch, der hat schon lange seine Zeit irgendwie überschritten gehabt, die geplant und immer noch funktioniert, aber ist dann eben, ja hier, 8 Tonnen schwerer Umweltsatellit, ja, also so schwer wie Tiangong 1 und auch ungefähr so groß wie Tiangong 1, ja, also das war wirklich ein Riesending, aber der ist halt dann, am 8. April 2012, also ist gestartet 2010, 2012 ist dann auch hier der Satellit ausgefallen, gab keinen Funkkontakt mehr damit und konnte man auch nicht sagen, warum, der Satellit war noch ganz, das weiß man und der fliegt halt jetzt auch durch die Gegend und irgendwann wird er runterkommen und Sie sagen hier, ein Ausfall eines Leistungsreglers oder ein Kurzschluss, also halt ist halt was kaputt gegangen. In dem Fall ist es jetzt nicht so tragisch, also zumindest für uns, weil Envisat 800 Kilometer hoch war. Das heißt, da dauert es noch 150 Jahre, bis der in die Nähe der Erdatmosphäre kommt und runterfällt. Aber auch da bleibt natürlich dann was übrig, was runterkommt. Also dass halt irgendwie was kaputt geht im Weltall, das würde ich sagen, ist jetzt nicht so außergewöhnlich.
Auch kaputt gegangen, zumindest seit wir die letzte Sendung gemacht haben, ist Stephen Hawking, der ist gestorben.
Richtig, ja.
Was wird von dem übrig bleiben?
Ach, viel, glaube ich. Also wie gesagt, es ist immer jetzt schwierig. Ich meine, generell war es immer schon schwierig, wenn die Medien über Hawking berichtet haben, haben wir auch schon öfter erzählt, dass da alles quasi gnadenlos irgendwie gehypt worden ist, was er irgendwie von sich gegeben hat.
Also praktisch alle Einstein-Zitate waren ja in Wahrheit von Hawking.
So ungefähr. Nee, aber also, ich meine, Hawking war jetzt, also hat man es auch jetzt wieder gesehen hier bei den diversen Nachrufen, da ist er auch irgendwie so als das größte Genie aller Zeiten, der größte Wissenschaftler der Welt ist jetzt tot und so weiter. Das war natürlich alles ein bisschen gehypt, ja. Also Stephen Hawking war schon ein sehr, sehr großer, wichtiger Wissenschaftler, der vieles Wichtiges gemacht hat. Aber jetzt natürlich, ich würde ihn jetzt nicht auf eine Ebene stellen, eben wie so Leute wie Einstein oder Newton oder sowas, ja. Also das,
ja, aber das war so, was man immer wieder gehört hat, ne? Genau, Newton, Einstein, Hawking, ja.
Ja, also in dem Fall, nee, würde ich Hawking im, ich möchte jetzt hier diesen, das soll jetzt hier wirklich hier so eine Hawking-Sendung werden. Auf keinen Fall, ich habe ja auch extra
die letzte. Wir nennen die Sendung auch Stephen Hawking war überbewertet.
Nee, also wir haben ja tatsächlich, also das wir hatten ja, wer schon mal bei den Science Busters war, da gibt es immer so, wenn die wir das erste Mal auf die Bühne kommen am Abend der Show, dann gibt es immer so eine kurze Vorstellung, da erzählen wir halt mal irgendwas über uns oder irgendwas, was halt ganz gerade aktuell passiert ist. Und es gibt immer eine der vielen Vorstellungsnummern, die es bei mir gibt, ist da, wo ich über mein Newton-Buch rede und Newton wie ein Arschloch das Universum erfand und warum ich dann Newton beschimpfe. Und dann machen wir halt ein paar Witze, wie ich dann dazu komme, da irgendwie hier Newton zu dissen. Und dann fragt mich eben Martin Puntigam, der Moderator bei den Science Busters, ob ich da jetzt quasi eine Serie draus machen will. Ja, also ob ich doch plan, andere Wissenschaftler in Buchform zu dissen. Und schlägt dann eben vor, Einstein, du Hurensohn, vielleicht als nächsten Titel. Und ich sage dann drauf, ja, klar, kann man schon machen. Also die dunklen Seiten der Wissenschaftler sind auch relevant und interessant und wichtig zu wissen. Also da könnte man durchaus eine Serie draus machen und zählt dann auch so eine Reihe von potenziellen, also nicht ernst gemeinten Titeln auf. Und ich sage noch immer zu, es bringt halt nur dann was, man kann halt die Wissenschaftler nur dann ordentlich beleidigen, wenn sie auch bekannt sind, ja, sonst bringt es natürlich nichts. Also kann er sich irgendeinen unbekannten Wissenschaftler hernehmen und erzählen, was für ein Arschloch der war, weil wenn den keiner kennt, bringt es nichts. Und das Problem ist halt, dass es halt nicht so viele Wissenschaftler gibt, die alle kennen, die man vernünftig beleidigen kann. Also halt irgendwie, kannst du halt wie Darwin, du Depp oder Kopernikus, du Kotzbrocken, ja. Oder halt dann habe ich drin gehabt,
Hurensohn würde besser zu Humboldt passen, wegen des Stabreims.
Ja, aber Humboldt ist schon wieder an der Grenze. Also, glaube ich, was die Bekanntheit angeht. Ja, also vielleicht in Deutschland noch mehr als in Österreich. Ja, okay. Aber auf jeden Fall war halt immer eines der Standard, die ich gesagt habe, ja, also es gibt dann Hawking und dann Hawking, du Opfer, war dann immer der potenzielle Titel. Und dann habt ihr dazu gesagt, ja, aber der lebt noch, da muss ich warten, bis er tot ist, weil sonst verklagt er mich.
Ja.
Und wir hatten die Nummer eigentlich geplant gehabt, gerade an dem Tag, also haben wir eine Show gehabt, wo er gestorben ist. Und dann dachte, die lasse ich jetzt doch lieber weg, den einen Teil sonst.
Witze, die man nicht zu jeder Gelegenheit erzählen muss.
Genau. Oder? Aber wie gesagt, also Hawking, ich habe ihn da zwei in dieser Nummer hier in die Reihe von eben Newton und Einstein so gestellt, aber wenn du dir anschaust, eben Newton und Einstein, die haben halt viel, viel umfassender die Wissenschaft beeinflusst und Hawking war tatsächlich, was seine Arbeit angeht, sehr auf einem sehr speziellen Gebiet beschränkt. Und Hawking würde ich so die Reihe, keine Ahnung, so Leute wie Maxwell oder sowas stellen, ja, die halt wirklich da auch extrem wichtig waren, aber halt Hawking hat halt die öffentliche Aufmerksamkeit so gehabt. Und deswegen war er auch so bekannt, weil er eben nicht nur Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat. Also Hawking hat ja quasi mit seiner kurzen Geschichte der Zeit diesen Trend.
Eins der ersten populärwissenschaftlichen Bücher. Ne?
Ja, und vor allem er hat auch diesen Trend gesetzt, dass es jetzt halt wirklich überall Bücher gibt über diese ganzen abstrakten Themen. Ich meine, es gibt in jedem Buchgeschäft stehen Bücher, populärwissenschaftliche Bücher über Stringtheorie, über Kosmologie, über den ganzen komplett abstrakten Kram, über den vorher vermutlich nie jemand auf die Idee gekommen wäre, dass man da Bücher schreiben kann,
ja, aber doch, Hawking hat eben... jetzt habe ich den Namen vergessen, der Kosmos gemacht hat.
Carl Sagan, das war aber eher allgemein Astronomie, da heißt es, nicht angefangen hat, da was über irgendwie hier über imaginäre Zeit und inflationäre Expansion nach dem Urknall und sowas geschrieben, ja. Und Branenwelten und was weiß ich, was da die Leute alle schreiben. Aber Hawking hat eben gezeigt, dass die Leute das interessiert, ja, also dass das wirklich da du was findest, weil das war ja das, die kurze Geschichte der Zeit war ja eigentlich, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast.
Damals, aber ich kann mich praktisch nicht mehr daran erinnern, das ist ja auch schon
also 25 Jahre. Ich habe es damals so mit 17 oder sowas gelesen, ja. Es war durchaus eins der Bücher, die mich dann, eins von zwei Büchern eigentlich, die mich dann zum Astronom motiviert haben.
Was war das andere?
Von Isaac Asimov, so ein Sachbuch, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, die exakten Geheimnisse unserer Welt oder irgendwie sowas. Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich meine, wenn du das liest, also es ist so ein Buch, das Faszination hervorruft, aber jetzt so, ich würde es jetzt nicht unbedingt als Paradebeispiel für gute Wissenschaftskommunikation auflisten, weil es eigentlich schwer verständlich ist, was da drin steht. Also wenn man das Buch von Hawking gelesen hat, als kompletter Laie weiß man vermutlich nachher immer noch nicht viel mehr über Kosmologie als vorher, aber man ist wahnsinnig fasziniert von dem Thema.
Ja, und das genau, ist es, glaube ich. An das Gefühl erinnere ich mich auch, ja.
Genau, und das war das eine, was Hawking eben so besonders gemacht hat, dass er eben angefangen hat, solche extrem abstrakten Themen in die Welt zu bringen und dann natürlich, dass er weit, weit über die normalen Wege der Öffentlichkeitsarbeit hinausgegangen ist. Ich meine, wie gesagt, Hawking war in den Simpsons, Hawking hat irgendwie bei Pink Floyd mitgesungen, Hawking war in Star Trek und so weiter, ja. Also er ist komplett aus jeglichen Grenzen,
die irgendwelche
Filterpappeln, genau, ja, der war wirklich einer von denen, die halt alle Leute gekannt haben, ja, egal, ob sie irgendwas mit Wissenschaft zu tun gehabt haben oder nicht, selbst irgendwie meine Oma hat Stephen Hawking gekannt, ja, also jeder kannte den.
Und wenn ich mit ihm anzufangen wusste immerhin, das ist dieser Typ, der so komisch im Rollstuhl sitzt und gar nicht reden kann, sondern so einen Computer hat.
Und wahnsinnig klug ist, ja. Also das ist halt, also insofern war das halt der Grund, warum halt Hawking dann auch diesen Impact hat, bei den Leuten wissenschaftlich gesehen, wie gesagt, hat er auch wahnsinnig wichtige Sachen gemacht. Ich habe die ganze letzte Woche damit verbracht, in 6 oder 5 Artikeln halt so ein Best-of der wissenschaftlichen Arbeit von Hawking zu erklären, also halt wirklich zu erklären, also wirklich erklären geht sowieso nicht, weil du musst dann irgendwie 10 Jahre theoretische Physik studieren, wenn du das wirklich erklären willst, aber halt ein bisschen mehr als das, was in den anderen Nachrufen drin stand, dass er halt irgendwie Hawking-Strahlung gemacht hat und schwarze Löcher und so Kram und habe halt dann probiert so das in 5 Themen aufzuspalten und dann ein bisschen so zu erklären, um was es dabei geht. Und da waren schon wichtige Sachen dabei. Also für mich fast, also abgesehen von der Hawking-Strahlung, die ziemlich cool ist.
Was ist die Hawking-Strahlung denn?
Das schieben wir jetzt mal auf. Okay. Ich erkläre zuerst das, was quasi mir am besten gefallen hat bei Hawkings Arbeit. Und das war eigentlich das was er gemacht hat, wie er noch, also eigentlich sind eine Doktorarbeit, kann man sagen, fast. Also, oder das, was halt im Rahmen oder während seiner, danach, kurz danach seiner Doktorarbeit gemacht hat, also das in den 60er Jahren. Da war er in der Öffentlichkeit noch mehr oder weniger komplett unbekannt. Das war die Arbeit, mit der er in der Welt der Wissenschaft quasi populär geworden ist. Aha. Also in der wissenschaftlichen Community. Das hieß, der Artikel hieß The Occurrence of Singularities in Cosmology, also das Auftreten von Singularitäten in der Kosmologie. Und das ist, die finde ich wirklich beeindruckend, die Arbeit, weil da ging es um eine Frage, die eigentlich heute für uns gar nicht mehr nach einer sinnvollen Frage klingt, die aber damals noch wirklich extrem aktuell und umstritten war. Da ging es um die allgemeine Relativitätstheorie und um Singularitäten. Und was eine Singularität ist, weißt du?
Nicht wirklich, sag nochmal.
Okay. Also Singularität ist im Wesentlichen, wenn du etwas hast, was unendlich ist, sagen wir mal so. Wenn du die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt die Raumzeit, ja, also du sagst, wie Massen sich im Raum verhalten und wie der Raum von den Massen beeinflusst wird und wie die Raumzeit sich krümmen kann und so weiter. Und wenn du jetzt zum Beispiel ein Stück Raumzeit hast, in dem Masse drin ist, dann krümmt die Masse die Raumzeit. Mhm. Und je mehr Masse du hast, desto stärker wird die Raumzeit gekrümmt.
Jo.
Eine Singularität hättest du jetzt dann, wenn die Krümmung der Raumzeit unendlich groß ist. Ja, okay. Sowas kriegst du, wenn du eine Masse hast, deren Dichte unendlich groß ist.
Ja.
Ja, also Singularitäten hast du immer da, wo Unendlichkeiten auftreten.
Aber haben wir das überhaupt? Haben wir Unendlichkeiten?
Ja, das ist genau der Punkt, wo Hawking losging. Also ein schwarzes Loch ist so ein klassisches Beispiel von einer Singularität. Wenn du dir einen großen Stern hernimmst, der irgendwann am Ende seines Lebens und seinem eigenen Gewicht kollabiert und der Stern groß genug ist, dann gibt's keine uns derzeit bekannte Kraft, keinen uns derzeit bekannten Mechanismus, der in der Lage wäre, diesen Kollaps aufzuhalten. Das heißt, laut den Gleichungen, die wir benutzen, um sowas zu beschreiben, eben Relativitätstheorie, führt das dazu, dass der Stern immer weiter kollabiert und immer weiter kollabiert, ohne dass er aufgehalten wird. Heißt eben, am Ende kriegst du raus einen Punkt mit unendlich hoher Dichte, eine Singularität. Das ist das, was die Mathematik uns sagt. Ja? Und diese Mathematik kannte man auch schon in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren. Ja? Ja. Die Theorie gab es ja schon. Das Problem war, dass die Wissenschaftler halt diese Fälle, diese Ergebnisse, die rauskommen beim Kollaps eines Sterns, halt einfach, die haben gesagt, okay, das ist jetzt halt die Mathematik, die uns das sagt, aber wenn da eben sowas Sinnloses rauskommt, wie eben Unendlichkeiten, die ja in der physischen Realität nicht existieren können, dann ist es halt einfach eine mathematische Kuriosität, irgendwie, das können wir ignorieren, genauso wie wenn du, es gibt auch andere Gleichungen, wo du halt irgendwie zwei Lösungen hast und einmal irgendwie plus 5, einmal kommt minus 5 raus und wenn du weißt, das Ergebnis beschreibt die Masse einer Schildkröte, dann ist halt minus 5 offensichtlich eine Lösung, die du ignorieren kannst und plus 5 die Lösung, die du haben willst, ja. Und genauso haben die halt gesagt, okay, wir können diese Lösungen mit den Singularitäten ignorieren, die sagen nichts Physikalisches, Sinnvolles, also schwarze Löcher, also diese Objekte mit diesen Singularitäten, die kann es nicht geben. Das ist einfach nur seltsame Mathematik, die halt ab und zu mal auftritt, die man ignorieren kann. Dann aber kam Roger Penrose und der hat tatsächlich gezeigt, nee, das kann man nicht ignorieren. Das hat jetzt nichts mit mathematischer Kuriosität zu tun, sondern das ist eingebaut in die Gravitation, weil die Relativitätstheorie beschreibt ja Gravitation. Und dass da eine Singularität entsteht, liegt nicht an seltsamer Mathematik, sondern es liegt an der Gravitation. Auch bis zu dem Zeitpunkt haben die Leute ja diese Dinge nur sehr speziell berechnen können. Ja, das heißt, die haben da ganz, ganz viele Annahmen treffen müssen, sind davon ausgegangen, dass alles ganz exakt symmetrisch ist. Ja, also wenn der Stern exakt rund ist und alles von außen quasi mit genau der gleichen Geschwindigkeit genau symmetrisch in sich zusammenfällt, dann gibt's am Ende diese Singularität. Aber in der Realität, haben sie gesagt, wird schon anders sein. Da sind die Sterne eben nicht exakt rund. Der Kollaps wird nicht exakt symmetrisch sein. Und das wird dazu führen, dass eben keine Singularität entsteht. Deswegen ignorieren wir die Singularitäten. Das war eben die Meinung damals. Dann hat aber Roger Penrose gezeigt, auch wenn das Ding unregelmäßig ist, auch wenn ihr all diese speziellen Annahmen wegschmeißt, auch wenn ihr sehr realistische Annahmen nehmt, am Ende sorgt die Gravitation dafür, dass das Ding zu einer Singularität wird. Ja, egal wie unförmig das vorher ist, da die Gravitation eben eine anziehende Kraft ist, die halt, wo es ja keine abstoßende Kraft gibt dazu, fällt das immer weiter zusammen und irgendwann ist es komplett egal, wie das vorher ausgesehen hat. Am Ende kriegst du eine Singularität. Also er hat gezeigt, du kannst diese Singularität nicht wegkriegen bei den schwarzen Löchern. Ja, also das ist etwas, was in der Gleichung wirklich physikalisch drinsteckt und kein mathematischer Fehler ist. Das hat Penrose geschrieben und was Hawking gemacht hat, war dann eben ein paar Jahre später, hat er diese Idee von Penrose genommen und aufs gesamte Universum angewandt. Also Penrose hat sich ja nur beschäftigt eben mit kollabierenden Sternen. Hawking hat gesagt, okay, wenn wir das Universum nehmen und wir wissen, dass das Universum sich ausdehnt, dann können wir in der Zeit zurückgehen, dann muss es irgendwie halt kleiner werden und kleiner werden und kleiner werden und dann sind wir auch irgendwann an einem Punkt, wo alles quasi in einem einzigen Punkt vereint ist. Ja. Also das, was wir normalerweise Urknall nennen. Ja. Und auch da war man sich eben nicht sicher, was das jetzt genau sein soll. Das hat man auch immer so ein bisschen so nebenher laufen lassen und ignoriert. Und Hawking hat dann gezeigt, dass das, was Penrose für die schwarzen Löcher gesagt hat, auch fürs gesamte Universum gibt. Also selbst wenn du wenn du die ganzen speziellen Annahmen wegschmeißt, sondern wirklich nur ganz, ganz allgemeine Annahmen nimmst, wirklich realistische, physikalisch sinnvolle, ganz, ganz weniger normale Annahmen und eben die Relativitätstheorie, dann kommst du zwangsläufig eine Singularität am Anfang. Die geht nicht weg. Die steckt in der Physik drin und nicht in der Mathematik. Die geht nicht weg. Also Hawking hat mit dieser Arbeit gezeigt, dass Singularitäten etwas sind, das man nicht vermeiden kann, in der Theorie, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie sehr du es anders hättest, die Singularitäten stecken da drinnen. Und das war, einerseits kann man es interpretieren als eine Art mathematischer, unter Anführungszeichen, Beweis der Existenz des Urknalls.
Ja.
Andererseits kann man es natürlich, weil ich wie vorhin gesagt habe, Singularitäten kann es in der physischen Realität nicht geben. Andererseits kann man es dann eben zeigen, dass Hawking gezeigt hat mit dieser Arbeit, dass die Relativitätstheorie nicht alles sein kann. Ja, wenn die Relativitätstheorie zwangsläufig zu einer Singularität am Anfang des Universums führt und es Singularitäten in der physikalischen Realität nicht geben kann, dann ist die Relativitätstheorie nicht komplett ausreichend, um das Universum zu beschreiben, dann brauchen wir noch eine andere Theorie. Und das war ja das, was Hawking dann im Laufe seines Lebens immer wieder gemacht hat, eben die Quantenmechanik mit der Relativitätstheorie zu vereinen, zu probieren.
Unified Theory, also, ne? Ist das, oder?
Genau. Mhm. Und das war eben, das ist meiner Meinung nach eben wirklich eine der schönsten, fundamentalsten Arbeiten, die Hawking gemacht hat, eben zu zeigen, dass diese Singularität direkt in der Theorie drinsteckt, nicht irgendwie was ist, wie man es immer vorher gedacht hat, das kann man ignorieren mathematisch, sondern das ist da drin, dass man Singularitäten quasi mit denen sich beschäftigen muss,
ja,
wenn man irgendwas verstehen will, beziehungsweise nach neuen Theorien suchen muss, um diese Singularitäten zu umgehen. Und das war eben die Arbeit, mit der er dann Ende der 60er Jahre quasi in der wissenschaftlichen Welt berühmt geworden ist. Und dann kamen eben seine ganzen Arbeiten über die Thermodynamik schwarzer Löcher, über die Hawking-Strahlung, das Informationsparadoxon und so weiter.
Und was ist jetzt die Hawking-Strahlung? Weil das wird ja immerhin auch als Name überleben, dann wahrscheinlich auch die nächsten, Jahre es noch Menschen gibt.
Die Hawking-Strahlung, die ist hinterhältig, ja. Also, zumindest wenn man sie erklären will. Nee, wenn man sie erklären will. Also, erklär mir du mal, was Hawking-Strahlung ist, damit ich weiß.
Nicht die leiseste Ahnung, was Hawking-Strahlung ist. Das ist irgendwas, was aus schwarzen Löchern rauskommt, ne?
Naja, das ist schon mal was, ja. Also, was ja auch eine durchaus überraschende Erkenntnis ist, weil schwarze Löcher kennen wir eigentlich als die Dinger, wo nichts rauskommt, genau. Aber, und das war eben das war eine Arbeit von aus dem Jahr 1975, Particle Creation by Black Holes hieß die, also Teilchenentstehung durch schwarze Löcher. Und da hat, es wird immer wieder mal eben als erster Ansatz einer Quantengravitation oder Vereinigung von Quantenmechanik und Relativitätstheorie gesehen, weil eben der Hawking die schwarzen Löcher, also das, was quasi diese Singularitäten in der allgemeinen Relativitätstheorie mit Quantenmechanik verbunden hat, um halt da was Neues zu zeigen. Aber genauer gesagt ist es eigentlich nur eine Quantenkorrektur. Ja, also da ist jetzt noch nicht, das ist alles noch komplett klassisch, da ist noch nichts von irgendwie Vereinigung. Hawking hat im Prinzip das, wir können das in den Shownotes verlinken, da habe ich das alles nochmal ausführlicher erklärt. Ja. Aber im Wesentlichen hat er in den Jahren davor mit anderen Wissenschaftlern gezeigt, dass man schwarze Löcher auch, dass man denen Eigenschaften zuschreiben kann, die quasi thermodynamischen Eigenschaften entsprechen, also Entropie zum Beispiel. Ja, also es gibt eine Eigenschaft von schwarzen Löchern, die genauso funktioniert wie die Entropie, also Entropie auch physikalisch ungenau beschrieben, die Unordnung, die ein System haben kann, und diese Unordnung, die Entropie, kann immer nur zunehmen. Ja.
Ja.
Und Hawking hat gezeigt, wenn du die Fläche des Ereignishorizonts von schwarzen Löchern, das ist auch was, wenn du jetzt irgendwie zwei schwarze Löcher hast, die kollidieren, dann kann die Summe der kombinierten Ereignishorizonte immer nur größer sein als die Einzelhorizonte.
Mhm.
Ja, also das ein bisschen sich ausführen, das wird ein bisschen zu komplex, aber im Wesentlichen hat er gezeigt, dass du genauso wie du diese ganzen Gesetze der Thermodynamik hast, also Hauptsatz der Thermodynamik, es kann kein Perpetuum mobile geben, Temperatur, kannst du den aktuellen den kompletten Nullpunkt der Temperatur kann nie erreicht werden und so weiter, also diese Grundsätze der Thermodynamik, genau die gibt's auch uminterpretiert für schwarze Löcher.
Mhm.
Und dann hat er gesagt, okay, also du hast auf jeden Fall, die haben auch da drinnen dann eben eine Eigenschaft gehabt, die besagt, dass schwarze Löcher eine Temperatur haben müssen. Ja, weil Thermodynamik ist ja Temperatur. Also wenn schwarze Löcher du eben die thermodynamisch interpretierst, dann kannst du auch die interpretieren, ein schwarzes Loch, als dass es eine Temperatur hat. Nur alles, was eine Temperatur hat, gibt Strahlung ab.
Mhm.
Ja, was schwarze Löcher ja eben nicht tun. Genau. Aber hat sich Hawking gedacht, wenn jetzt irgendwie diese Analogie, dieser Zusammenhang tatsächlich real ist und eben nicht nur irgendwie halt eine rein mathematische Entsprechung, sondern wenn schwarze Löcher wirklich solche Eigenschaften haben und schwarze Löcher eben eine Temperatur haben, dann müssen sie strahlen, und hat sich überlegt, wie das funktioniert. Und hat dann eben, was eben quantenmechanisch in der Nähe von schwarzen Löchern passiert, also wie sich die ganzen fluktuierenden Felder im Vakuum in der Nähe von einem Ereignishorizont eines schwarzen Lochs verhalten und so weiter, und ist dann so darauf gekommen, dass auch schwarze Löcher sich so verhalten und so beobachtet werden können, als dass sie Strahlung abgeben. Ja. Und das ist eben die Hawking-Strahlung. Das Problem ist nur, wenn du jetzt erklären willst, wie die Hawking-Strahlung genau funktioniert, warum ein schwarzes Loch sowas macht oder wie es das machen kann, dann stößt man ein bisschen an die Grenzen dessen, was man erklären kann. Okay. Also man kann das Ganze...
Was man Menschen wie mir erklären kann oder was man sich erklären kann aus wissenschaftlicher Sicht?
Was man erklären kann, ohne Mathematik zu benutzen.
Okay.
Weil das Problem ist, dass du dann hier ganz, ganz schnell einfach jenseits jeglicher Anschaulichkeit bist. Also das sind einfach Dinge, die schlicht und einfach nicht mehr anschaulich gemacht werden können, weil sie in einer Welt stattfinden, die nicht anschaulich ist für uns. Ja, das sind halt irgendwie Quanteneigenschaften von irgendwie sowas. Und das ist wie mit dem Spin von Elementarteilchen. Ja, den erklärt man gerne. Also da dreht sich das Teilchen, aber das ist halt komplett falsch, weil ist halt nichts, was sich drehen kann. Ja. Das ist eine Eigenschaft des Teilchens, die Spin genannt wird. Ja. Und mehr kann man dazu nicht sagen. In normaler Sprache.
Ja.
Ja, und genauso ist es da auch. Also, es gibt halt bei der Hawking-Strahlung diese Standarderklärung, die du fast überall findest, die sogar Hawking selbst ab und zu verwendet hat, dass du hast da im Vakuum tauchen virtuelle Teilchenpaare auf, also Teilchen an Antiteilchen, die sich dann normalerweise kurz nach ihrer Entstehung wieder vernichten. Ja, also das ganze Vakuum brodelt so vor sich hin, kommt Teilchen raus, Antiteilchen raus, stoßen zusammen, sind wieder weg. Das ist das Vakuum, ja. Also das quantenmechanische Vakuum ist nicht leer, sondern brodelt ständig vor sich hin. Da ist mal was, dann ist es wieder ganz kurz weg, dann ist es wieder da, dann ist es wieder weg und so weiter. Das ist das Vakuum in der Quantenmechanik.
Vorstellbar ist das nicht.
Ja. Doch, also das kann man sich zumindest irgendwie noch, das ist noch nicht der Punkt, wo es kritisch wird. Also, ja. du kannst dir schon vorstellen, dass da irgendwie Teilchen, du hast Energie. Hm. Und Energie und Materie ist das Gleiche, sind wir schon bei Einstein. Ja. Und wenn du halt irgendwie jetzt quasi wie die Zeitunschärfe, die Heisenbergsche Unschärferelation, ja, also du kannst nie Ort und Geschwindigkeit von irgendwas genau bestimmen. Das Gleiche gibt es auch für Energie und Zeit, ja. Also du kannst nie von einem System zu einem bestimmten exakten Zeitpunkt die Energie exakt feststellen. Das heißt, wenn du einen Zeitraum betrachtest, schwankt immer auch die Energie. Und wenn die Energie schwankt, also Energie mal größer, mal kleiner wird, ist mal mehr, mal weniger Energie da im Vakuum. Es kann nie Null Energie im Vakuum drin sein, weil dann wüsstest du ja exakt, wie viel Energie drin ist. Das heißt, es muss immer irgendwelche Energie drin sein, und diese Energie kann sich halt dann spontan in Materie umwandeln. Da kommen Teilchen raus und die Teilchen wandeln sich wieder in Energie rum, und so fluktuiert das vor sich hin.
Ja.
Jetzt hast du da Materie- und Antimaterie-Teilchen, die aufploppen und sich vernichten. Jetzt setzt du ein schwarzes Loch in dieses Vakuum rein. Das schwarze Loch hat einen Ereignishorizont. Der Ereignishorizont ist genau die Grenze, hinter der du verloren bist. Also vor dem Ereignishorizont alles okay, hinter dem Ereignishorizont kommst du nie mehr weg. Wenn jetzt so ein Teilchenpaar auftaucht, das eine Teilchen fällt hinter den Ereignishorizont, das andere bleibt übrig, weil nichts mehr da ist, mit dem es sich vernichten kann. Hast du also quasi ein Teilchen, das jetzt plötzlich da ist, nicht mehr verschwinden kann, wegfliegt vom schwarzen Loch. Das ist die Hawking-Strahlung, und weil das andere Teilchen, quasi das in den Ereignishorizont gefallen ist, eine negative Energie hat, verliert das schwarze Loch dadurch Energie. Du hast also quasi ein schwarzes Loch, das einerseits Energie verliert, andererseits ein Teilchen wegschickt, und das ist die Hawking-Strahlung. Das ist so die Erklärung.
Es ist kompliziert.
Wir haben noch nicht mal angefangen.
Oh Gott.
Denn diese Erklärung ist die du oft hörst, also sehr oft hörst. Also man findet sie eigentlich überall, wo es um Hawking-Strahlung geht, die erklärt wird. Wie gesagt, auch Hawking selbst. Sie ist aber komplett falsch, ja. Also sie ist nicht nur falsch im Sinne, wie halt populäre wissenschaftliche Erklärungen oft falsch sind, sondern die ist wirklich komplett falsch. Ja, also das ist halt ein Bild, das halt einerseits noch halbwegs anschaulich ist, wenn man es ein bisschen genauer ausführen würde, als wir es jetzt getan haben. Aber es ist halt komplett falsch, weil daraus folgt, also dieses Bild funktioniert nur, wenn du quasi davon ausgehst, dass Hawking-Strahlung eben tatsächlich immer direkt am Ereignishorizont erzeugt wird. Weil du ja diese Grenze haben musst, wo das eine Teilchen reinfällt, das andere nicht. Das heißt, nur wenn die Hawking-Strahlung direkt am Ereignishorizont erzeugt wird, funktioniert das Bild. Hawking-Strahlung wird aber nicht nur am Ereignishorizont erzeugt, ja, sondern auch anderswo. Und ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten das im letzten Buch, das wir für die Science Busters geschrieben haben. Da ging es so um 33 Fragen, die wir beantwortet haben, auf möglichst lustige Art und Weise. Und eine der Fragen war tatsächlich, wir haben die Fragen halt uns selbst ausgedacht oder irgendwo gesammelt und so weiter. Und eine Frage war tatsächlich, warum strahlt die Hawking-Strahlung so, wie sie strahlt?
Ja.
Und das war wirklich die für mich am schwierigsten zu beantworten, weil ich habe zwar gewusst, dieses eine Bild, das alle kennen und das eigentlich leicht zu erklären ist falsch. Ich wollte mehr schreiben als nur, es ist falsch. Da habe ich dann wirklich hingesetzt und probiert, wenn du dich da wirklich in die Mathematik reinhaust, dann kriegst du so Dinger wie Bogoliubov-Transformationen und so Quatsch. Und wir haben dann
komplizierte Mathematik.
Genau, man kann es halt wirklich mathematisch verstehen, das geht. Aber halt anschaulich, wir haben dann wirklich eine schöne Erklärung gefunden, die tatsächlich, ich meine, die ist halt dann nicht mehr so anschaulich, wie man es sich wünschen würde. Aber sie hat einen Vorteil, sie ist auch nicht richtig, aber sie ist nicht mehr ganz so falsch wie die andere Erklärung. Und wer das gerne möchte, also ich verlinke das auch, also man kann natürlich das Buch kaufen, um das zu lesen, aber das Buch gibt es auch als Hörbuch. Und wir haben dann eben im Memoriam Stephen Hawking das entsprechende Kapitel aus dem Hörbuch über die Hawking-Strahlung auch online gestellt, also frei anhörbar für alle, wo man dann quasi diese falsche, aber nicht ganz so falsche Erklärung über die Entstehung der Hawking-Strahlung sich nochmal anhören kann aus dem Hörbuch.
Jo. Kommen wir zu etwas völlig anderem. amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, du wirst es nicht glauben, wie man den perfekten Kaffee macht.
Ja, erklär.
Ich habe halt richtig nachgeguckt und ausgerechnet und gemessen und so weiter, welche Faktoren wichtig sind, um einen ordentlichen Kaffee zu machen. Und wer hätte das gedacht? Ja? Weiches Wasser ist hartem Wasser vorzuziehen.
Okay.
Die Korngröße des gemahlenen Kaffees ist wichtig. Und das Verhältnis von Kaffeepulver zu Wasser. Hättest du nicht gedacht, ne?
Also Nescafé oder sowas geht nicht.
Nee, Nescafé geht sowieso nicht. Das war jetzt eine moralische Frage. Ich finde das ist wieder so eine dieser Studien oder wie man das nennt oder Arbeiten, wo du so denkst so, ja, mein Gott, ey. Aber sie haben es halt tatsächlich gemacht. Und sie wissen auch warum. Der Kaffee, wenn der zu fein gemahlen ist, also je feiner du den Kaffee mahlst, desto mehr Oberfläche hat ja der Kaffee. Also ne, die Summe des Kaffees, den du im Filter oder sonst wo hast. Wenn du ihn aber zu fein mahlst, klumpen die Teilchen wieder zusammen und damit verringerst du dann schon wieder die Oberfläche des gemahlenen Kaffees. Sie haben nicht dazu geschrieben, was die optimale Korngröße ist, wobei ich auch glaube, dass man die nur mit speziellen Maschinen erreichen kann. Weiches Wasser ist vorzuziehen, weil die Geschmacksstoffe und das Koffein sich am Magnesium anlagern und härteres Wasser mehr Bicarbonate hat und die machen Kaffee bitter. Okay. Ja, und das Kaffeepulver-Wasser-Verhältnis ist dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das, vermutlich ist das auch eine Geschmackssache, da weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie sie
und
das rausgerechnet
die, haben. Ich meine, das ist schon prinzipiell interessante Information. Was mich halt dann da jetzt wieder irritieren würde, wäre, dass das halt alles physikalische Eigenschaften sind im Wesentlichen, also Korngröße, Wasserhärte und so weiter, wo man denkt, ist dann die Botanik dann komplett egal, also welche Art von Bohne du jetzt dann nimmst oder Röstgrad oder weil gibt's ja diese komischen Kaffeebohnen, die von irgendwelchen Nagetieren ausgeschissen werden, wo da drauf stehen und wie heißt
Katze.
Genau, so heißen die
Viecher. Kopi Luwak heißt das Zeug.
Genau. Oder halt irgendwie afrikanischer Kaffee oder südamerikanischer Kaffee, ist das dann wieder komplett egal oder haben
das,
das irgendwie kontrolliert?
Ich würde mal denken, dass es da tatsächlich nur um die physikalischen Eigenschaften geht. Wann ist ein Maximum an Geschmacksstoffen und ein Minimum an Bitterstoffen.
Also egal, welche Bohne du hast, mit der Methode wird's dann kommt das Beste raus, was da rauskommen kann.
So habe ich das verstanden. Ob das jetzt auch wirklich so gemeint war, ist natürlich dann immer nochmal die zweite Frage. Ja.
Na gut, da wir sowieso alle noch irgendwelchen komischen Kapselkaffee trinken, ist es ja eh egal.
Nee, ich nicht.
Da haben wir keine Wahl mehr.
Ich trinke keinen Kapselkaffee. Wo ist eigentlich?
Ja, ich auch nicht. Ich hab da so eine Maschine, aber halt wie keine, die Kapseln verwendet, sondern welche, wo du umweltverträglichere Behältnisse verwendest, so, um den Kaffee.
Nö, ich benutze Plastik, was mich immer sehr, sehr ärgert. Also ich mache meistens, wenn ich so einen Kaffee haben will, mache ich den meistens mit der Aeropress, die ich eine tolle Erfindung finde. Das ist so, kennst du dieses Ding? Das ist wie so ein Stempel, ein bisschen, ne? Ja. Die ich eine tolle Erfindung finde, aber die leider Gottes halt aus Plastik ist, was ich irgendwie komisch finde. Also ich finde, man kann sowas auch aus Glas bauen oder Stahl oder keine Ahnung, was für ein Material man da noch nehmen könnte. Ich habe irgendwie ein Problem damit, immer Plastikgeräte zu verwenden, vor allen Dingen für Lebensmittel, aber das ist wahrscheinlich auch eher so eine quasi esoterische Verblendung, die mich da treibt.
Ja, apropos Lebensmittel und apropos wie naheliegende Resultate.
Ja.
Sowas habe ich nämlich auch. Zwar haben Wissenschaftler aus den USA haben herausgefunden, friss nicht so viel, ist besser für dich. Also jetzt nicht speziell auf dich bezogen, also du kamst nicht vor in der Studie, aber sie haben untersucht, jetzt Probanden waren normal bis leicht übergewichtig, ja. Und die haben 2 Jahre lang ein bisschen weniger gegessen, ja, also um 15% weniger Kalorien. Jo. Und die Kontrollgruppe hat halt genauso viel gegessen wie vorher. Das heißt, die haben statt irgendwie 2400 Kalorien, die empfohlen sind, 2000 genommen. Mhm. Also schreiben hier in dem Artikel, bisschen so eine Differenz entspricht in etwa etwas weniger als einer 100 Gramm Tafel Schokolade oder in etwa einer Portion Eierspeise.
Ja. Eierspeise, was auch immer.
Ja, also, das ist eine österreichische Zeitung. Also Eierspeise ist Rührei.
Ach so, okay.
Ja. Und die Ergebnisse sind...
Moment mal, 400 Kalorien Rührei, das sind 5 Eier. Das ist schon ein ziemlicher Batzen.
Ja, da hast du noch irgendwie Butter dabei und Öl, ja, okay, und dann vielleicht noch Käse drüber oder sonst irgendwas. Ja, ja. Stimmt, ja. Auf jeden Fall, hier, also du hast... Die Ergebnisse, die höchst überraschenden Ergebnisse. Die Kalorien, ich zitiere jetzt hier, die kalorienarme Ernährung führte zum einen dazu, dass die Wenigesser im Schnitt knapp 9 Kilogramm abnahmen, während die Normalesser um knapp 2 Kilogramm zulegten. Ja, also wenig essen, man nimmt ab. Auch ein weiteres Mal wissenschaftlich bestätigt. Die hat auch den nächtlichen, also die Leute, die wenig gegessen haben, haben einen nächtlichen Stoffwechsel, der um 10% langsamer lief und dadurch effizienter war und was sich positiv auf die Zellen ausgewirkt hat. Mhm. Der oxidative Stress hat sich um 20% reduziert, wobei ich keine Ahnung habe, was oxidativer Stress jetzt genau ist und wie man ihn misst.
Vielleicht müssen die sich anstrengen beim Atmen, die Zellen.
Vermutlich mal, ja. Also einfach halt, ja, die.
Oder vielleicht werden die hektischer dann so.
Ja, es wird einfach die Abnutzungserscheinungen vermutlich oder sowas wird das sein. Jo. Aber, und das ist der letzte Satz, außerdem hatten die kalorienreduzierten Probanden mehr Energie, eine bessere Laune und mehr Libido.
Aha.
Ja.
Gar nicht schlecht.
Ja, siehst du mal. Also wie gesagt, wissenschaftlich bestätigt, wieder mal bisschen weniger essen.
Kann nicht schaden. Da habe ich was Passendes dazu. Und zwar haben schottische Wissenschaftler festgestellt, dass die Erzählung von den gesunden Übergewichtigen, die hört man ja auch ziemlich häufig, ne, dass die Erzählung von den gesunden Übergewichtigen nur ein Mythos zu sein scheint. Und zwar haben die sich angeguckt, das sogenannte Übergewichtsparadox. Das kenn ich. Kennst du?
Nee.
Das Übergewichtsparadox sagt im Grunde, je leichter du bist, desto gesünder. Also das, was du auch gerade so, mehr oder weniger gesagt hast. Aber es gibt halt den Effekt, dass ab einem bestimmten Schlankheitsgrad, also ab einem bestimmten Body-Mass-Index, und zwar von unter 20, das ist gar nicht so wenig. Also das ist halt ein geringes Normalgewicht. Es schädlich ist. Ja, also dass dünne Menschen genauso ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und was man alles so hat, was man auch bei Übergewicht hat, dass sehr dünne Menschen das eben auch haben. Es gibt Arbeiten, die sowas.
Ja, klar, ich meine, wie Untergewicht, Unterernährung ist ja logisch, dass
das ist keine Unterernährung, das ist ja das Problem. Ne? Also BMI von 20 oder 19 ist jetzt nicht so wenig. Es ist wenig, aber es ist nicht so wenig. Okay. Was sie jetzt gemacht haben, die Wissenschaftler, ist, sie haben eine Langzeitstudie mit 300.000 Teilnehmern durchgeführt über 5 Jahre, Body Mass Index, Körperfettanteil, ne, Hüftumfang und so weiter, und Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeguckt. Probanden waren zwischen 40 und 69 und alle waren gesund. Ergebnis, am gesündesten waren die Teilnehmer mit dem BMI zwischen 22 und 23. Das heißt, die Mitte, was schreiben Sie, die Mitte des Normalgewichts, also irgendwo zwischen 20 und 25 ist optimal.
Genau das habe ich.
Was?
Genau das habe ich.
Genau das hast du, ja, ist halt optimal, ich habe das leider nicht. Körperfettanteil von maximal 30% bei Frauen und maximal 18% bei Männern ist optimal. Und was Sie dann auch gesehen haben, ist, dass tatsächlich bei einem BMI unter 18 es zu einer Zunahme des Herz-Kreislauf-Risikos gekommen ist. Dann haben sie aber Raucher und ein paar andere Risikofaktoren rausgeschmissen und dann war der Anstieg weg.
Okay.
Bei den zu leichten. Bei den Übergewichtigen ist er dabei erhalten geblieben. Also als sie da die Raucher und alles andere rausgeschmissen haben, ist das Herz-Kreislauf-Risiko trotzdem weiter gestiegen. Das heißt, ein Satz, ich zitiere die Wissenschaftler, je schlanker eine Person ist, desto niedriger ist ihr Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Und sie schränken ein, das gilt nicht für Menschen mit Vorerkrankungen. Jedenfalls nicht uneingeschränkt für Menschen mit Vorerkrankungen. Also so gerade Krebspatienten, die ein bisschen Übergewicht haben, die sind wohl etwas besser dran. Ja. Finde ich ganz gut zu wissen. Jetzt kommen dann irgendwann, immer wenn man sowas zitiert, kommen dann die Leute um die Ecke, die sagen, ja, aber der Body Mass Index, der sagt ja überhaupt nichts. Arnold Schwarzenegger, wenn man bei dem den Body Mass Index rechnet, dann hat der ja massives Übergewicht. Wo ich dann auch immer so, ja, ist auch so. Aber du bist nicht Arnold Schwarzenegger.
Ja, wer weiß. So gut, erkennt man im Akzent. Also da kann man
genau. Nee, ich finde das immer so lustig, dass immer so, ja, der BMI ist doch völlig überbewertet. Und das dann bei Leuten, die so einen Wanst vor sich hertragen wie ich. Ja. Mag ja sein, aber für dich gilt er trotzdem. Ja. Ich habe noch mehr mit Fett, willst du?
Ja, ich könnte gerne eine Fettrunde machen und dann erzähle ich was. Oder,
ja. Dann erzähl du was, dann erzähle ich gleich noch was mit fetten Menschen. Ja.
Astronomen haben einen Planeten im Sonnensystem entdeckt.
Nibiru.
Nein, das ist eine coole Meldung. Hast du sicherlich mitbekommen? Wenn ich erzähle sie gerne und du tust überrascht. Okay. Ein Astronom aus Südafrika hat den Himmel beobachtet, wie es Astronomen gerne so tun. Ja. Und ab und zu sehen sie auch da was, was sie halt noch nicht kennen. Und der hat
ich höre das übrigens gerade wirklich zum ersten Mal. Also ich tue
nicht noch. Okay. Ja. Es gibt so eine, also oft entdeckt man, keine Ahnung, Supernova oder sonst irgendwelche so Dinge, die man halt nicht rechnet. Kometen, was auch immer. Also einfach unerwartete Erscheinungen am Himmel. Und damit dann halt dann möglichst viele, möglichst schnell dieses Ding beobachten, weil gerade bei einer Supernova zum Beispiel ist es wichtig, das zu tun, gibt es halt so eine Art Meldestelle, kann man das nennen, ja. Astronomers Telegram heißt es. Er sagt mal, ja, hallo, ich habe hier was gesehen, schreibt eine kurze Notiz drüber und das wird dann veröffentlicht und geht gleich raus an alle und dann können die dann irgendwie schon weiterschauen. Und das hat eben dieser Astronom gemacht, Peter Dunsby, und hat eben dieses Objekt gesagt, er hat gesagt, ja, hier, High Optical Transient near the Driftwood in Laguna Nebula hieß das Ding, und er hat gesagt, ja, er hat was Helles gesehen, so ein helles, vorübergehendes Ding, und dann kurze Zeit später ist halt wie ein Update erschienen von dieser Nachricht, eine halbe Stunde später, ja, okay, das Ding ist jetzt identifiziert, es ist der Mars.
Oh mein Gott. Der dürfte dann auch wahrscheinlich als der größte Depp der Astronomie in die Geschichte eingehen.
Ja, es ist, haben es eher mit Humor genommen. Ja, also diese Astronomers Telegram, also dieser Service, dann extra auch eine Urkunde ausgestellt, eine schöne irgendwie for the Award for the Achievement to Professor Peter Dunsby, Discoverer of Mars. Also man hat es eher mit Humor genommen, weil ja, mein, klar, das kann halt schon mal vorkommen, dass das irgendwie nicht jetzt, wenn du halt wirklich denkst, wenn du wirklich so schnell bist und sagst, ja, das ist irgendwie Ding und dann raus und dann lieber schlägst du raus, das kann schon mal vorkommen, aber es ist halt klar, du musst dich schon damit rechnen, dass du jetzt irgendwie schon in Zukunft auf Astronomiekonferenzen immer der Depp bist, der den Mars entdeckt hat. Ja,
cool ist, macht da die ganze Arbeit draus und greift einen Ig Nobel-Preis ab.
Ja, genau, also ich glaube, das ist, also es ist jetzt nicht irgendwie, ich würde das nicht irgendwie als irgendwie Skandale in der Astronomie oder sowas, da schon, es war einfach eine sehr amüsante Episode, die man dann irgendwie, man kann es, wenn man es jetzt irgendwie wieder ernsthaft interpretieren will, sagen, sind wieder die Auswüchse des Publish or Perish Wahnsinns, also so schnell publizieren, dass du halt irgendwie so Fehler machst, aber es ist einfach lustig und ich habe gedacht, das möchte ich erzählen. Super.
Amerikanische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Fettleibige weniger schmecken als schlanke Menschen. Ja, je mehr Fettgewebe,
essen sie doch so viel.
Darum essen die auch so viel.
Haben dafür Übung.
Vielleicht ist es tatsächlich so. Also kann ja durchaus sein, dass du dass es da einen wie auch immer gearteten Regelkreislauf gibt, der dir sagt, iss mehr, damit du intensiveren Geschmack hast oder genauso viel vom Geschmack hast wie schlanke Menschen. Fettgewebe macht, also wenn du viel Fettgewebe im Körper hast, kommt es gerne mal zu Entzündungsreaktionen, also im ganzen Körper. Entzündungsreaktionen verringern die Zahl der Geschmacksknospen auf der Zunge. Das liegt an einem Botenstoff, der TNF-Alpha heißt. Damit kommen dann weniger Signale in die Geschmackssinneszellen im Gehirn. Und das, ja, wie du gerade sagtest, könnte dazu führen, dass einfach mehr gegessen wird, als unbedingt nötig ist. Das ist aber auch schon die ganze Meldung.
Ach so, okay.
Also sie haben es am Mausmodell ausprobiert und haben also eine Maus, die um ein Drittel höheres Körpergewicht hatte ein Viertel weniger von diesen Geschmacksknospen auf der Zunge. Ja.
Was daraus die Sonne folgt, verdunkelte sich.
Die Sonne verdunkelte sich.
Ja, ach so, ich wollte jetzt gerade hier.
Der Mars vor ihr vorbeizog.
Nein, ich wollte gerade in diese Pause mit der dramatischen Zitat einsteigen. Ach so,
da habe ich dann gequatscht. Warte mal, ich mache mal eine Pause.
Die Sonne verdunkelte sich, das Land versank im Meer, Wolken wurden emporgeschleudert und Flammen züngelten gegen den Himmel selbst. Ja?
Ja.
Das beschreibt, das steht in der Vluspa.
In der was?
In der Vluspa. Wenn man es so ausspricht, wenn nicht, dann versteht keiner, was ich meine. Vluspa mit Apostroph. Vluspa. Ist ein Teil aus der altnordischen Edda, aus der nordischen Sagenwelt, ja. Ich weiß nicht, wie gut du dich mit den nordischen Mythologie auskennst.
Nicht so wirklich, ich backe auch keine Runenkekse.
Nicht? Nee. Nicht mal Vikings gesehen oder so?
Nee, ist ganz also gut. Menschen in Fällen finde ich nicht so spannend.
Ja, da kommen auch Pariser drin vor, Franzosen und Engländer, also in haben Fällen? Auch andere Sachen. Nein, in normaler Kleidung, also in normaler Kleidung für das Jahr 900. Aber ist ganz okay, die Serie. Egal, ist aber historisch jetzt nicht sonderlich akkurat, deswegen bleiben wir bei der akkuraten Historie. Und ich erzähle jetzt was, hier geht es um eine Verbindung aus Geophysik, Klimatologie und Archäologie. Mhm. Nicht Archäologie, wie heißt das andere?
Paläontologie.
Das Zeug, wo man nordische Mythen erforscht. Was auch immer, Mittelalterlogie.
Nordische Geschichte. Mythenforschung.
Auf jeden Fall, ja. Also es gibt in der nordischen Mythologie gibt's ja, die haben ja tatsächlich ein, nicht so wie bei in der christlichen Mythologie, wo es halt heißt, irgendwann kommt mal das Ende der Welt, sondern das Ende der Welt war ja quasi schon in der nordischen Mythologie. Da gab's das große Ragnarök. Diese große Schlacht, wo sich alle gegenseitig abschlachten, also irgendwie die Götter gegen die Eisriesen kämpfen, gegen die Monster und dann irgendwie bringen sie sich alle gegenseitig um, bis alle tot sind und dann bleiben nur noch irgendwie ein paar übrig und es gibt dann quasi eine neue Welt, entsteht aus der alten und aus den alten Göttern gibt es neue Götter oder einen neuen Gott und alles wird wieder halt ganz, ganz neu, ja. Und jetzt diese Sonne verdunkelt sich und so weiter, das ist eben ein Ausschnitt aus diesem beschriebenen Weltuntergang, wo halt die alten Götter verschwinden und dann die neue Gottheit, die neuen Götter auftauchen. Mhm. Und das ist auch gleichzeitig ungefähr, also der Übergang von nordischer Mythologie zum Christentum. Ja, also genau um diese Zeit, wo das entstanden ist, hat sich eben auch, aus Island stammt jetzt diese Geschichte, haben sich auch die Bevölkerung Islands, die halt vorher ganz normale, Heiden, wie heißen die auf
Jäger vernünftig? Jäger und Sammler.
Ach, nee, nicht jemand, Sammler, die Quanten.
Naturreligion.
Nee, wie heißt die? Keine Ahnung, diese halt nordische.
Unwissenschaft heute.
Ja, wie auch immer. Also, jedenfalls.
Histologische Unwissenschaft.
Ja. Jedenfalls die Heiden Islands haben sich dann eben zum Christentum bekehrt zu der gleichen Zeit. Und jetzt haben aber Wissenschaftler von der Universität von Cambridge realen Hintergrund für diesen religiösen Umbruch gefunden zu haben. Denn die haben in Grönland Eisbohrkerne untersucht, was halt Klimawissenschaftler gerne so tun, Eisbohrkerne untersuchen. Und da haben sie halt festgestellt, dass es da eben im Frühmittelalter, einen großen Vulkanausbruch gegeben haben muss, weil du dann in den Eisbohrkernen diese Ascheschichten noch finden kannst. Hm. Und dann datieren kannst, wann das war. Und je nachdem, wie dick die Ascheschicht ist, kannst du herausfinden, wie groß das war. Und die haben tatsächlich gefunden, dass im Jahr 939, ja, im Katla-Vulkansystem anscheinend irgendwie ein Ausbruch war, wo dann wirklich eben gewaltiger gewaltige Menge entstanden ist. Die schreiben hier, nach Angaben der Wissenschaftler hätte die Menge an Lava ausgereicht, um England knöchelhoch mit Gesteinsschmelze zu bedecken.
Alter.
Ich meine, das war nicht in England, sonst wäre ja England knöchelhoch mit Gesteinsschmelze bedeckt, sondern eben in Island und woanders, aber das ist auch nicht alles da irgendwie wieder runtergekommen, aber es war anscheinend wirklich ein großer Ausbruch, wo es dann tatsächlich dann eben auch das passiert, wenn Vulkane ausbrechen, ja, also harte Winter, kalte Sommer, Hungersnöte und so weiter. Und wenn du dir jetzt quasi diesen Voluspa-Text als Vulkanausbruch, ja, die Sonne verdunkelte sich, das Land versank im Meer, Wolken wurden emporgeschleudert, Flammen züngelten gegen den Himmel selbst, dann ist es zumindest jetzt nicht ganz weit hergeholt, das eben als Beschreibung so eines Vulkanausbruchs zu berichten. Und wenn du das noch jetzt hier, das quasi Ragnarök selbst, diese Weltendschlacht, ist ja auch da kämpfen dann ja auch die Feuerriesen gegen die Eisgötter, die Eisriesen und so weiter. Also da ist auch dieses ganze feurige Ende der nordischen Religion drinnen. Also die sagen halt, wenn du das jetzt noch mit den realen sozialen Umwälzungen in Verbindung bringst, die halt durch so eine Naturkatastrophe entstehen und dann eben dann daraus entstehenden religiösen Umwälzungen, dann ist es vielleicht nicht so weit hergeholt zu sagen, dass eben dieses Naturereignis dann mitverantwortlich war, einerseits für die Verfassung dieses Textes, andererseits dann eben auch für den religiösen Umbruch weg von den alten nordischen Göttern hin zum Christentum.
Aber wann war denn dieser Vulkanausbruch?
Hast du nicht aufgepasst?
Nee, hab
939.
Ich nicht. 939. Ja, krass. Das würde ja wirklich passen. Aber warum haben die 939 daraus so was Mythologisches konstruiert? Waren die damals, die müssen doch eigentlich, also ich meine, im 1000. Jahrhundert müssten die doch eigentlich schon in der Lage gewesen sein, sowas, wie nennt man das denn? Ja, phänomenologisch zu beschreiben eher.
Naja, ich meine, wenn du, was kommt doch mal, dieses Gedicht ist, 60 Jahre später entstanden ungefähr. Ja. Also da kann schon noch Augenzeugenberichte dabei sein. Aber andererseits ist es natürlich auch, also die Religion, die nordische Religion, die kommt halt uns heute so halt, wir haben halt wirklich nur ein bisschen komische Fantasy-Serien wie Avengers oder Vikings. Aber für die Menschen war die real. Für die waren halt Leute wie Thor und Loki und Odin, das waren genauso real, wie jetzt für uns heute immer noch jede Menge Menschen irgendwie hier Gott, Jesus und den Heiligen Geist oder sowas ansehen. Ja, stimmt, ja. Für die war das ganz genauso real. Und wenn heute gibt, du hast ja heute immer noch genug Typen, die rumrennen und sagen, hier dieses und jenes ist ein Zeichen Gottes und so weiter, ja.
Stimmt.
Ist jetzt nicht weit hergeholt, dass vor 1000 Jahren. Dass
die es nicht anders gesehen haben, ja, stimmt, ja.
Genau. Dass die halt sagen, okay, dieser Vulkanausbruch ist jetzt hier ein Zeichen von irgendwie, vom Kampf der Götter und vom Ende der Welt oder sowas, ja. Also, da bin ich jetzt viel, ich habe keine Ahnung von, wie man solche Sachen, Texte korrekt interpretiert. Aber es würde mich nicht überraschen, wenn das tatsächlich jetzt eben so zusammenhängt.
Ja. Ein paar Jahre früher war schon die Neolithische Revolution, also der Übergang von einer Jäger- und Sammlergesellschaft zur Ackerbau- und Viehzuchtgesellschaft. Und österreichische Wissenschaftler haben sich jetzt mal die Nahrungsmittelsituation angeguckt der Menschen damals. Und zwar haben sie es gemacht, indem sie Kohlenstoff- und Stickstoffisotope in Überresten, was man halt so findet, ne, so versteinerte Latrinen oder was der Geier was, sich angeguckt haben und haben festgestellt, dass die am Anfang praktisch kein Fleisch gegessen haben, sondern dass die Neolithische Revolution erstmal zu Vegetarismus geführt hat. Sehr wenig tierisches Protein hatten sie nur und darum sind die Menschen damals...
Oh, was machen denn jetzt die ganzen Paleo-Diät-Spinner?
Ja, genau. Und da, schrumpfen werden die Paleo-Diät-Spinner, weil nämlich genau das die Menschen gemacht haben, also nach der
Neolithischen Die essen Revolution. Ja nicht den Kram, den die ja, was wirklich gegessen haben, die essen dann irgendwie Steak mit Nüssen oder irgendwie sowas.
Ja, genau. Ja. Und natürlich Roadkill, weil früh Menschen waren Aasfresser. Die sind halt tatsächlich geschrumpft, hatten weniger tierisches Eiweiß, sind geschrumpft, mussten mehr arbeiten, sind deswegen auch geschrumpft, weil strengt an, hatten allerdings mehr Essen insgesamt, das war nur nicht so nährstoffreich, konnten aber dadurch, dass sie mehr Essen hatten, mehr Kinder ernähren, die sie wiederum gebraucht haben, weil Landwirtschaft braucht halt mehr Personal als rumrennen und Mammut jagen. Das kannst du mit relativ kleinen Gruppen machen. Was sie auch gefunden haben damals, ist eine Begleiterscheinung, und zwar, dass es eine Spezialisierung, Individualisierung und Hierarchisierung der Gesellschaft mit sich gebracht hat. Und zwar erst der Ackerbau und Viehzucht. Und sie haben damals sogar schon aufgeteilt, wer wie viel Fleisch kriegt. Die Männer haben mehr Fleisch gekriegt, die Senioren haben mehr Fleisch gekriegt und alle anderen haben halt weniger Fleisch gekriegt. Also alte weiße Männer haben sich mal wieder die besten Stücke rausgepickt.
Die Vegetarier sind schuld.
Ja. Was daraus jetzt folgt, weiß ich auch nicht. Ich habe heute nur Sachen dabei, aus denen irgendwie nichts folgt.
Ja, ich habe auch was, was nicht folgt. Und zwar Hubbles Nachfolger folgt immer noch nicht.
Stimmt, habe ich auch irgendwo gehört. Warum eigentlich nicht? Was ist, wer hat denn da schon wieder gepatzt? Trump?
Keine Ahnung, wahrscheinlich es geht um das James Webb Space Teleskop, also das immer als Hubbles Nachfolger-Teleskop bezeichnet, was es eigentlich nicht ist, was eine ganz andere Art von Teleskop ist, aber es ist halt das nächste wirklich große Weltraumteleskop und wirklich großes Weltraumteleskop. Also Hubble hat irgendwie einen Spiegel gehabt mit 3 Metern Durchmesser, James Webb wird 6,5 Meter Durchmesser haben, also wirklich großes Teil. Und das James Webb ist halt irgendwie sowas wie der BR des Weltraums, so wie es ausschaut. Es wird nicht fertig und wird immer teurer. Ich hab immer mal eine coole Grafik gesehen letztens, die bei Twitter rumgeschwirrt ist. Ich habe die jetzt nicht mehr wieder gefunden. Vielleicht finde ich sie nochmal. Vielleicht findet sie jemand aus der Hörerschaft, wo irgendwie so aufgetragen ist, im Laufe der Zeit eben, dass wie sich das Fertigstellungsdatum und die Kosten von James Webb verändert haben im Laufe der Zeit.
Kann man wahrscheinlich genauso für den ITER abbilden, oder?
Ja, obwohl ich, das ist eine gute Frage, ob man diese Projekte vergleichen kann. Eine
Skala.
Nee, ich überlege gerade, was ich wirklich vergleichen kann, weil James Webb, da waren ja nicht, bei ITER war es ja tatsächlich so, dass man vermutlich halt immer wieder auf Dinge gestoßen ist, wo man nicht dachte, okay, das wird jetzt wirklich, das ist jetzt was. Das haben wir nicht gewusst, dass das so kompliziert ist, das müssen wir irgendwie neu machen.
Ja, das einmal. Wobei, das und einmal auch, dass der einfach von Anfang an unterfinanziert war. Also eigentlich musst du bei so einem Projekt musst du halt eigentlich sagen, also beim ITER habe ich ja auch schon Sendungen drüber gemacht, musst du halt eigentlich sagen, so, wir schmeißen da jetzt beliebig viel Geld drauf. Weil wir erstmal gucken müssen, was hier ist,
genau.
Was ist hier überhaupt los. Stattdessen haben die beteiligten Länder halt sich einerseits gesagt, nee, wir schmeißen halt nicht beliebig viel Geld drauf, sondern wir deckeln das. Und das ist beim ITER ja das Problem, sie arbeiten da. Die internationale Kooperation funktioniert so, dass sie auf einem technologischen Niveau arbeiten, dass auch das technologisch schwächste Land mithalten kann. Und das ist eigentlich das, was du nicht machen darfst, wenn du so Cutting-Edge-Forschung betreibst. Da musst du halt sagen, wir machen, was möglich ist und nicht, was der Schwächste gerade noch hinkriegt.
Genau. Und das wäre halt für so ein Projekt eine vernünftige Strategie. Und bei James Webb war es halt ein bisschen anders. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwie natürlich ist es eine technologische Herausforderung, so ein Ding zu bauen, aber es ist eine ganz andere Klasse als jetzt irgendwie ITER, wo es wirklich, wo du was bauen musst, wo du nicht mal eine Ahnung hast, wie es aussieht und was machen kann. Wohingegen hier, da weißt du genau, es ist halt kompliziert, das zu bauen und das kostet was, aber da ist jetzt kein wahnsinnig jetzt irgendwie fundamentales Problem, was du lösen musst, um sowas wie James Webb zu bauen, ja. Das ist halt einfach nur komplex und teuer und ist halt dann, ich glaube, irgendwann ist es mal aus, dann ist es, weil es ja auch eine politische Behörde ist, die NASA, dann ist es, glaube ich, mal irgendwie wieder zurückgestellt worden, weil sie zuerst irgendwas anderes hochgeflogen haben, was gerade irgendwie dringender war und so weiter. Und je nach Budget kannst du halt mal mehr, mal weniger bauen, aber tatsächlich ist es so, dass es halt jetzt wirklich schon, ich glaube, von sicher ist das Startdatum ist jetzt sicher schon 5-6 Jahre nach hinten verschoben worden. Die Kosten sind es auch. Also ich glaube, ursprünglich 2011 haben sie gesagt, es soll nicht mehr als $8 Milliarden kosten. Und jetzt sind sie schon bei 7,5 Milliarden.
Und sie haben es noch nicht hochgeschossen, was ja auch nochmal richtig viel kostet. Oder ist das eingepreist?
Naja, nee, das ist, es geht vor allem ist es noch nicht fertig, das Ding, ja. Und vor allem dann, wenn das Problem ist, wenn sie jetzt diese 8 Milliarden überschreiten, dann muss das ganze Ding wieder vom Kongress neu autorisiert werden. Und dann wird es halt wieder komplizierter. Also sie haben es jetzt halt eben wieder zuerst sollte es im Oktober 2018 starten, also in diesem Jahr. Dann letztes Jahr haben sie es verschoben auf März 2019, dann auf Juni 2019 und jetzt haben sie es halt auf frühestens 2020 verschoben, ja. Also so wie halt die Eröffnung vom BER geht es immer weiter nach hinten. Aber ich fände es halt dann wirklich blöd, das Ding, das ist im Wesentlichen schon fast fertig, ja. Also das ist schon, der Spiegel liegt schon rum im Wesentlichen. Ja, das Teleskop ist quasi schon fast fertig gebaut. Und das jetzt dann irgendwie, wenn es mir der Kongress sagt, nee, wir stellen das wieder ab, das finde ich doof. Also.
Könnte man sowas ohne die USA machen? Ist die Menschheit in der Lage, so ein Ding auch ohne die USA da hochzuwuppen?
Weil natürlich.
Scheint ja jetzt gerade unter Trump scheint das ja ein immer unsicherer Mitspieler zu werden.
Ja, kommt drauf an. Also manches ist bei Trump unsicher. Also wie gesagt, er will halt keine Erdbeobachtung mehr. Zum Mars oder sowas fliegen will er schon noch.
Okay.
Also ich meine, das Ding ist also natürlich, die Europäer haben natürlich auch große Weltraumteleskope gebaut oder bauen weiterhin große Weltraumteleskope. Aber wenn das Ding ist, jetzt ist es auch eine Kooperation hier von, da ist auch die Europäer sind auch beteiligt. Ich glaube, es wird sogar von aus Kourou gestartet, das Ding, ja. Mhm. Also nicht von NASA-Raketen, weil die haben auch keine so großen, glaube ich, momentan, sondern eben von irgendeiner Ariane wird das dann hochfliegen. Also da ist schon eine Kooperation dabei. Und natürlich kann man so ein Ding auch ohne Amerikaner bauen. Aber wie gesagt, das Ding ist jetzt schon fast fertig. Also das wäre schon schön, wenn das auch dann wirklich ins Weltall fliegen würde. Und bei Hubble war es ja genauso. Es war ja nicht so, ich meine, Hubble gilt jetzt hier so als das Paradebeispiel für eine erfolgreiche Mission. Aber wenn du dir die Geschichte von Hubble anschaust, die war ja ganz genauso. Ich meine, wie Hubble ist gestartet worden und dann hat es erstmal irgendwie ein paar Jahre nicht funktioniert, weil das ganze Teil kaputt war.
Genau, es hat ja geschielt oder sowas, ne?
Genau, also das hat dann eben auch, es ist auch wesentlich teurer geworden, als es gebraucht hat, als das Ding war. Und heute, weil man eben durchgebissen hat, ja, und das fertiggestellt hat und immer wieder mit dem Space Shuttle hingeflogen ist, um das Ganze zu machen, ja. Deswegen ist es dann eben so erfolgreich geworden, wie es war. Aber das war jetzt auch nicht abzusehen, dass das so wird. Und wenn man da jetzt irgendwie von Anfang gesagt hat, hätten wir doch sagen können, okay, haben das Ding jetzt hochgeschickt, jetzt funktioniert es nicht so toll. Man hätte schon Forschung machen können damit, aber es hat halt irgendwie komplett nicht so funktioniert, wie man wollte, dass es funktioniert. Lass mal den Scheiß da rumfliegen und machen was Neues. Hat man nicht gemacht. Man hat gesagt, okay, dann fliegen wir nochmal hin, wir reparieren das Teil und dann funktioniert es. Und dann hat es funktioniert und dann ist es eben das erfolgreichste wissenschaftliche oder astronomische Instrument aller Zeiten geworden. Da muss man irgendwie, es ist halt Wissenschaft, es ist nicht irgendwie Lego-Steile zusammenbauen oder irgendwas, was man schon kann.
Mal wieder erklären und,
wenn man es schon könnte, dann bräuchte man es ja nicht machen.
Ja. Deutsche Wissenschaftler haben was ganz Cooles im Gehirn gefunden, und zwar im Gehirn des Menschen. Aus dem Tiermodell kennen wir das schon. Und zwar, wenn das Gehirn keinen Sauerstoff mehr kriegt, passiert was? Es stirbt. Und zwar gibt es ja zwischen den Nervenzellen, also zwischen den inneren Nervenzellen und außen gibt es ein Spannungsgefälle. Das bricht zusammen dann einfach. Bei Tieren kannten wir das, wie gesagt, schon. Was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben 9 Sterbende, die Hirnelektroden drin hatten, angeguckt. Also sich angeguckt, was das Gehirn eigentlich macht, während die sterben. Also sie haben denen die nicht eingepflanzt, sondern das waren halt Leute mit Hirnelektroden drin, die ohnehin gestorben sind. Was passiert ist, die sind halt gestorben oder Maschinen sind abgeschaltet worden. Sauerstoffversorgung des Gehirns ist zusammengebrochen. Ab 20% Blutfluss im Gehirn nur noch, hat das ganze Gehirn schlagartig seine elektrische Aktivität eingestellt, also klack aus.
Okay.
1 bis 2 Minuten später, und das finde ich, daraus folgt jetzt erstmal auch nichts, aber das finde ich ziemlich cool. 1 bis 2 Minuten später gab es dann wieder ein Signal, und zwar eine Welle, also eine Entladungswelle im Gehirn, wo die Restelektrizität einmal wie so eine Wasserwelle, wenn ein Stein in den See schmeißt, sich einmal durchs Gehirn geschoben hat. Fand ich irgendwie total spektakulär. Das heißt, es passiert, nachdem du gestorben bist, passiert noch mal kurz was in deinem Gehirn.
Ja, die Seele, die aufsteigt. Das ist
ja, genau, jetzt kommen wieder diese ganzen, jetzt geht wieder die Hirntoddiskussion los. Ne?
Also ich würde mich nicht wundern, wenn diese Nachricht so interpretiert wird von irgendwelchen Leuten.
Ja.
Würde mich absolut nicht wundern.
Nee, wundern würde mich das auch nicht. Gab es auch mal einen ganz guten Film mit Paul Newman, glaube ich, war der, ne?
Mhm.
Wie hieß denn der?
Ich kenne nur den, wo die komischen jungen Wissenschaftler sich da gegenseitig immer irgendwie klinisch tot machen und dann.
Nee, das war Flatliners.
Genau, Flatliners, so hieß der.
Paul Newman, ich meine, es wäre ein Film mit Paul Newman gewesen. Nee, nicht Paul Newman. Wie heißt denn der andere? Robert Redford, genau. Film mit Robert Redford, da hat er einen Wissenschaftler gespielt, der halt rausgefunden hat, dass, ich krieg's jetzt nicht mehr genau zusammen, dass nach dem Tod eben genau sowas, ne, so elektrische Entladung, dass nach dem Tod irgendetwas weitergeht. Also, dass irgendein Signal aus dem Körper heraus irgendwohin weiter existiert, woraufhin dann alle anfangen, sich umzubringen, weil jetzt auf einmal alle glauben, es gibt also ein Leben nach dem Tod, dann ist es ja egal. War ein ganz cooler Film.
Sagt bitte überhaupt nichts.
Mann, wie ist denn der? Warte mal, ich guck mal, ob ich das auf die Schnelle finde. Robert Redford.
Und die haben das einfach nur so beobachtet, aber keine Ahnung, was das Ding tut.
Genau. Der hat halt nur gesagt, so, ja, mein Gott, ich hab's halt, also, fängt halt an mit einem Interview. The Discovery heißt der. Auf Netflix gibt's den. Fängt halt an mit einem Interview, wo er gefragt wird, ob er es bedauert, dass er das veröffentlicht. Und er sagt, nee, natürlich nicht, ich hab das halt nur entdeckt, was das bedeutet. Das weiß ich sowieso nicht. Der war ganz gut gemacht, der Film. Also ist jetzt nicht wirklich spannend, ne, sondern ist eher so ein philosophisches Stück.
Ich notiere es mir und gucke es mir an.
Der war ganz geil. Ja. Also das Gehirn strahlt nochmal ordentlich, wenn wir das Zeitliche segnen. Ist ja auch mal was.
Sehr schön. Was habe ich denn noch? So viel gar nicht mehr.
Ich auch nicht. 3 Meldungen
noch. Ich muss noch bald mal Schluss machen. Ich muss noch einkaufen gehen. Ich habe vergessen, dass morgen Feiertag ist.
Ja. Stimmt, ich auch. Verdammt. Naja.
Dann erzähl du nochmal und ich erzähle auch noch was zum Schluss und dann.
Na, ich habe noch 3 Meldungen, ich mach's kurz. Britische Wissenschaftler haben festgestellt, dass Frauen anders lächeln. Haben sich im Gesicht 49 feste Punkte ausgesucht, 210 variable Punkte, Abstände zwischen diesen Punkten berechnet, haben das einem selbstlernenden Computerprogramm eingeimpft und haben dann Menschen lächeln lassen und der Computer sollte sagen, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? 86% der Fälle hat das Computerprogramm richtig gelegen. Und zusammenfassend lässt sich sagen, Frauen lächeln breiter.
Da habe ich auch eine coole Meldung gesehen, wo ich auch nicht weiß, ob sie fake war oder nicht. Die lief auch irgendwo durch. Aber die fand ich wirklich lustig. Da ging es auch um automatische Bilderkennung. Mhm. Wo halt auch, kennst du diese Algorithmen, die halt irgendwie ein Bild sehen und dann sagen sollen, was drauf ist.
Ja.
Und sie halt oft irren dabei. Und da war halt irgendwie das Bild von irgendeinem Festival oder sowas. Das wirklich, das war halt tatsächlich, also Kopf war abgeschnitten, das ist nur ein Oberkörper gesehen, aber der Oberkörper war tatsächlich der Frau mit Bikini, ja, und der halt auch deutlich gefüllt war und die hat irgendwie eine Bierdose in der Hand gehabt und das Programm hat dann irgendwie, solange diese Bierdose im Bild war, hat das Programm sich geweigert, was anderes zu sagen als Mann. Erst als sie die Bierdose weggetan haben, war das bereit zu sagen, das ist eine Frau auf dem Bild.
Auch schon, wundern würde es mich jedenfalls nicht, nee. Ja. Es gibt einen Twitter-Account, der das macht. PicDeskBot heißt der, Picture Description Bot. Der spuckt ständig irgendwelche Sachen aus. Manchmal liegt er richtig. Wenn er falsch liegt, liegt er halt immer so grotesk falsch, dass es sehr amüsant ist. Hm. Ja, achso, ich dachte,
du wolltest jetzt.
Ich habe nur noch eine Meldung sogar, siehst du? Ja, und zwar haben österreichische Wissenschaftler, kann daran liegen, dass ich so oft den Wissenschaftsteil des Standard lese.
Ja, der ist auch gut.
Eben, der ist auch gut. Österreichische Wissenschaftler haben festgestellt, und zwar haben sie mehr oder minder Metastudie gemacht, einen Überblicksartikel geschrieben, wie man so schön sagt, haben sich spieltheoretische Modelle über Kooperation angeguckt und haben rausgefunden, was eigentlich so, ich sag mal, eine psychologische Binsenweisheit fast schon ist, also das lernst du in einem der ersten Semester im Psychologiestudium, dass kooperatives Handeln sinnvoller ist als egoistisches Handeln. Und sie gehen sogar so weit zu sagen, dass egoistisches Handeln dauerhaft, also langfristig, in den Untergang führt. Ja, also gibt halt so Interaktions wie nennt sich das, Studientests, man ist ein Partner, entweder man teilt den Gewinn gerecht auf oder man ist selbstsüchtig und behält den meisten Gewinn für sich bei diesen ganzen Spielen, die da gemacht werden. Was ich ganz interessant fand, ist, dass die Umwelt bestimmt, welches Verhaltensmuster, also partnerschaftlich oder egoistisch, welches Verhaltensmuster sich durchsetzt, wird im Wesentlichen von der Umwelt bestimmt. Und je kleiner die Populationsgröße ist, und je seltener die Beteiligten miteinander zu tun haben, desto größer der Anteil der Rivalen. Und in großen Bevölkerungsgruppen mit stabilen Beziehungen wird eher partnerschaftliche Strategie bevorzugt. Das ist ganz interessant, gerade wenn man sich auch so anguckt, was gerade politisch passiert weltweit. Ja, ich
habe überlegt, ob das irgendwie umlegbar ist.
Ja, genau. Damit bin ich durch.
Gut, dann, nachdem wir mit dem Absturz der Raumstation angefangen haben, könnten wir noch kurz mit dem Absturz eines Asteroiden aufhören, der auch wieder letzte Woche durch die Medien ging. Da haben diesmal sogar nicht nur die üblichen Verdächtigen, die ja immer gern mal irgendwie Asteroiden-Panik-Clickbait machen, mitgemacht, sondern auch durchaus seriösere Medien. Was vor allem daran lag, dass hier sogar schon die Pressemitteilung oder eine der Pressemitteilungen zu der Geschichte Scheiße gebaut hat und falsche Informationen veröffentlicht haben. Was man aber rausfinden hätte können, hätte man das eigentliche wissenschaftliche Paper gelesen, was aber anscheinend keiner gemacht hat. Es geht um den Asteroid Bennu. Der Asteroid Bennu ist Bennu, B-E-N-N-U,
Bennu. Schade.
Irgendwas Ägyptisches, glaube ich. Und der ist cool, Bennu. Das ist nämlich der Asteroid, auf dem im Sommer oder zu dem im Sommer die Raumsonde Osiris-Rex ankommen wird. Osiris-Rex ist seit 2 Jahren unterwegs, fliegt zu Bennu, wird Bennu erforschen, untersuchen, fotografieren und so weiter und dann Zeug von Bennu mitnehmen und zurück zur Erde bringen.
Asteroid ja? Bennu rast auf die Erde zu.
Genau, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, das war, glaube ich, hier, gibt mehrere Schlagzeilen.
Jetzt gerade die Überschrift war jetzt gerade Fokus. Fokus ist ja immer gut für Schwachsinnsüberschriften und dann auch noch
Schwachsinnsartikel. Genau. Also ich habe halt hier noch, also dieser Asteroid Bennu ist 500 Meter groß, also schon ein großes Drum. Und da gab es halt jetzt hier vor letzter Woche einen ganzen Schwung Schlagzeilen. Also zum Beispiel habe ich hier,
Killer-Asteroid weghämmern.
Genau. Ja, genau. Ja, warte. Also es gibt dieses Beispiel von Huffington Post, ja. Die haben geschrieben, Asteroid Bennu bedroht die Erde, wie die NASA die Menschheit retten will.
Apokalypse-Asteroid rast unaufhaltsam auf Erde zu.
Genau, das hier für die Forscher bei der NASA beginnt ein Wettlauf mit der Zeit. Sie wollen Bennu mit einem Hammer aus dem Himmel schießen und so weiter. Das war dann hier bei Sputnik, exaktes Datum für Apokalypse bekannt. Asteroideneinschlag stärker als alle Atombomben. Also das meinst die üblichen Verdächtigen, aber auch selbst die Future Zone. Ja, was halt eigentlich ein seriös. Die haben auch geschrieben, riesiger Asteroid rast auf Erde zu, NASA plant Abwehrrakete und halt auch jede Menge andere Medien haben halt dann diese nicht ganz so extrem, aber dass da ein Asteroid auf die Erde zukommt, der von der NASA abgewehrt werden muss, weswegen die NASA sich Gedanken darüber macht, wie sie das tut, das war eigentlich so in allen Medien mit drinnen. Und das ist halt
wirklich?
Genau, also es geht um den Asteroid Bennu, den gibt's. Und der wird, wie gesagt, von einer Raumsonde besucht, das stimmt auch. Und dann gibt's noch, also das ist alles ganz okay, und dann gibt's noch Wissenschaftler aus den USA, von der NASA, soweit ich mich richtig erinnere, angeführt von einem Herrn Brent Barbie. Und die haben einen Artikel geschrieben, wie es Wissenschaftler soll tun, einen Fachartikel, mit dem Titel Options and Uncertainties in Planetary Defense, Mission Planning and Vehicle Design for Flexible Response. Also es ging um eine reine theoretische Studie, wie man Missionen planen könnte, um etwaige Asteroiden-Einschläge abzuwehren. Ja, also kein neues Thema, das überlegen sich Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten, was man da machen kann. Durchaus ein interessantes Thema, über das ich auch schon viel geschrieben habe. Ich habe sogar ein Buch drüber geschrieben zu dem Thema und so weiter. Also das ist ein Thema, mit dem sich Wissenschaftler zu Recht beschäftigen. Was könnte man tun, sollte ein Asteroid auf die Erde zufliegen? In dem Fall haben sie untersucht etwas, das sich kinetischer Impact nennt, was im Wesentlichen nichts anderes heißt, als wenn der Asteroid kommt, dann nehmen wir was und schmeißen es drauf. Mhm. Damit er ein bisschen langsamer oder schneller wird und dann eben zu früh oder zu spät zur Kollision kommt, ja. Das ist die nicht technische Beschreibung.
Entschuldigung, ich amüsiere mich die ganze Zeit noch über diese Schlagzeilen.
Wesentlichen, wie gesagt, baut man halt ein großes Raumschiff, mit dem man halt den Asteroid möglichst effektiv rammt, ja, damit du ihn halt dann abbremst oder beschleunigst. Und die haben überlegt, okay, wie schaut es jetzt konkret aus? Haben Modelle entwickelt, was man jetzt konkret machen müsste, wie schwer muss das Ding sein, welche Geschwindigkeit muss das Ding auf den Asteroid drauffliegen, wie kann das losfliegen, wenn es so schwer ist, welche Rakete brauchen wir, um das ins Weltall zu kriegen, wie viele müssen wir damit machen, wenn wir jetzt 10 Jahre Vorwarnzeit haben, wie oft müssen wir da drauffliegen und so weiter. Also halt das gemacht, was Wissenschaftler tun, sich theoretisch überlegt, was man tun könnte. Dieses Mission-Dings haben sie eben Hammer genannt. Das ist ein Akronym für irgendwas. Hyper Velocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response. Mhm. Ja, Hammer. Und so ein Hammer ist 8 Tonnen schwer und 9 Meter lang. Braucht eben eine Delta IV Heavy Rakete, die es noch gar nicht gibt. Und sie haben halt ausgerechnet, dass man eben mindestens, wenn du 25 Jahre vor einem möglichen Einschlag anfängst, so ein Ding zu machen, brauchst du halt mindestens 7 solcher Hammer-Missionen. Wenn es nur noch 10 Jahre dauert, bis der Asteroid kommt, dann brauchst du über 50 Hammer-Missionen, um das Ding abzulenken. Und herausgefunden haben sie es deswegen, weil sie sich das Ganze eben an einem konkreten Beispiel angeschaut haben. Die haben jetzt nicht irgendeinen fiktiven Asteroid genommen, sondern eben einen konkreten Asteroid.
Das heißt, Bennu. Sie haben so getan, als würde Bennu das Problem sein.
Genau. Und vor allem, was auch sinnvoll ist, weil ja Bennu, über den werden wir bald sehr, sehr viel wissen. Sehr viel mehr als über jeden anderen Asteroid. Ja. Und das ist gut, wenn man dann quasi das abgleichen kann mit dem realen Wissen. Also es hat durchaus Sinn gemacht, dass sie sich den Bennu gerade genommen haben. Ja. Und haben dann auch in dem Paper steht extra drin. Erstens steht extra drin, dass eben kein, there is no immediate concern. steht explizit im Paper drinnen, ja, zum Beispiel. Und es steht auch drinnen, wir haben Bennu's Orbital Dynamics, wie slightly, we modify Bennu's Orbital Dynamics slightly such that it instead hits the center of the Earth. Ja, also sie sagen, wir haben das so getan, wir haben das so verändert, dass er die Erde trifft, obwohl er es nicht tut. Ja, also okay, da steht im Paper explizit, ja, drinnen. Was sie halt alle dann draus mitgenommen haben, eben weil leider diese bescheuerte PR-Abteilung vom Lawrence Livermore National Laboratory da geschlampt hat, die haben geschrieben, Bennu hat eine 1 zu 2700 Chance, die Erde am 25. September 2135 zu treffen. Mhm. Ja, das ist Unsinn. Hat aber so gut wie jedes Medium, was ich kenne, hat das abgeschrieben, ja, obwohl es Unsinn ist. Es gibt es gibt eine nahe Begegnung. Ja. Also Bennu wird an diesem Tag, 25. September 2135, nahe an der Erde vorbeifliegen. Aber das machen Asteroiden öfter und vor allem wird er nicht kollidieren. Dieses 1 zu 2700, diese Chance, diese Zahl gibt's auch. Das ist, wenn du sämtliche nahe Begegnungen nimmst, ja, die Bennu in der Zukunft macht, die wir kennen von den nächsten 100, 200 Jahren. Und für jedes eine Wahrscheinlichkeit berechnest, weil ja die Bahn nie hundertprozentig exakt bekannt ist. Das heißt, es schwankt ein bisschen hin und her, die bekannte Bahn. Und bei diesen Schwankungen kann es halt sein, dass da die Erde mal im Pfad liegt, mal nicht. Also wenn du das alles statistisch auswertest und über alle wahrscheinlich alle Annäherungen mittelst, kommst du eben auf diese 1 zu 2700 Chance gemittelt. Ja, und die haben das, diese PR-Abteilung der Pressemitteilung hat eben diese gesamtkumulative Wahrscheinlichkeit mit dem nahen Vorbeiflug zusammengeschmissen und gesagt, an dem Tag die Chance, was alle abgeschrieben haben, ja. Die in den offiziellen Datenbanken, wo Asteroiden von der NASA und von den Europäern, wo haben sich Asteroiden Kollisionsverschlechterten gesammelt werden, da hast du die erste konkrete Wahrscheinlichkeit für eine potenzielle Kollision im Jahr 2175 und da ist es halt bei irgendwie 1 zu 25.000, also die üblichen Zahlen, die man halt so hat bei Asteroiden, über die man sich keine Sorgen machen muss. Also eigentlich, wie gesagt,
ich habe die ganze Zeit gesagt, Loriot, Papa Ante Portas im Kopf. Nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Venusmond Tetra seine Umlaufbahn verlassen und rast auf die Erde zu.
Ja, so ungefähr. Genau, ungefähr so ist es. Es ist genauso unrealistisch. Es gibt keinen Venusmond, der die Umlaufbahn verlassen kann. Genauso wenig passiert da nichts. Aber es war halt wirklich, in dem Fall hat es mir, das halt so wie Sputnik und Focus und Huffington Post, dass die Scheiße schreiben und sich Clickbait-Artikel machen, das wundert mich nicht, weil das machen die dauernd. Aber das halt da auch wirklich die normalen Medien, dass sie dich wirklich alles so auf diese Pressemitteilungen verlassen und das wirklich einfach abschreiben, was da steht, so, ohne.
Ich nenne die Sendung, nach den Berechnungen des international anerkannten Professors Pirkheimer hat der Asteroid Bennu seine Umlaufbahn verlassen und rast nun auf die Erde. Das wird der längste Sendungstitel aller Zeiten.
Meine Weg, ja. Aber das hat mich halt wirklich, deprimiert, dass halt da keiner anscheinend in das Paper reingeschaut hat. Weil halt wenn es eine Presse
oder wenigstens gibt, wenigstens mal bei der Uni angerufen oder sowas.
Ja, keine Ahnung. Oder es gibt ja noch mehr Astronomen, die man anrufen kann. So wenig gibt es gar nicht von uns. Also irgendwo sitzt immer einer rum, den man fragen kann.
Im Zweifelsfall Florian Freistetter.
Genau. Ja, also wie gesagt, keine Sorge, dass weder die Raumstation an Ostern noch Bennu in den nächsten 100 Jahren wird uns auf den Kopf fallen.
In diesem Sinne danken wir für die Aufmerksamkeit und wir sind
Florian
und Holger Klein. Tschüss.